Riechst du das? Ich glaube, es riecht allmählich. Es riecht nach Triumph. Es riecht nach Erfolg. Und nein, ich habe nicht gefurzt, sondern die Europameisterschaft. Sie steht in den Startlöchern. Und also ich glaube, in der ersten halben Stunde wird sehr deutlich, wie wir beide brennen. Hallo Martin, wie geht's dir?
Also ihr merkt schon, Bengt ist voll im Fieber, aber bei mir, ich kann es gar nicht sagen, dass er irgendwie hier der komische Kauz von uns beiden ist. Ich würde es bloß nicht so ausdrücken, aber ich bin okay. voll im EM-Fieber. Und die erste halbe Stunde haben wir auch dieser deutschen Fußball-Europameisterschaft 2024 gewidmet. Aber bevor jetzt hier die ganzen Beachvolleyball-Enthusiasten abschalten, natürlich ist Bremen hinten raus Thema geworden. Natürlich habe ich erzählt, wie ich Bengts Job gemacht habe. Natürlich haben wir über Sascha Zverev geredet und natürlich hat auch Bengt ein bisschen von seinem Wochenende in Köln erzählt. Aber am Anfang halt erstmal Europameisterschaft und das ist auch gut so.
Ja, man muss schon auch sagen, da war wirklich viel los, ne? Und der glorreiche Sieg von Max Verstappen in Kanada hat tatsächlich noch nicht mal Platz hier gefunden. Auch wenn das Rennen tatsächlich okay war. Also das Rennen war sehr spannend mit viel, was los war. Davon gibt's diese Woche nichts, aber gab tatsächlich auch genug anderes, sodass ihr das nicht vermissen werdet. Aber ansonsten wünschen wir euch erstmal viel Spaß mit dem EM-Ausblick, mit was auch allem Martin gerade gesagt hat, denn er hat recht. Viel Spaß mit der Folge.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Was war das für ein Block? Monsterblock und Touchdown für New England!
Hey, also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout!
Mittwoch und gut 50 Stunden, bis wir, Zitat, den Schotten die Dudelsäcke abziehen. In dem Sinne, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch mit der Hoffnung der Nation, dass in diesem Sommer alles besser wird. Hallo Bengt.
Kommt drauf an, wen du fragst. Also gibt so 30% unter meinen Videos, die sagen, Bruder, ist das peinlich, aber ansonsten scheißen wir drauf und ziehen den Schotten die Dudelsäcke ab.
Ich war Prozentpunkt 31, der sich mal wieder komplett weggecringed hat. Also zieht den Schotten die Dudelsäcke ab, ist bei mir in einer Regel mit Wir tanzen Cowboy und Indianer mit den Schweizern.
Oh, nee, finde ich deutlich besser. Also zieht den Schotten die Dudelsäcke ab, lasse ich tatsächlich gar nichts drauf kommen, weil das ist überragend, es ist leicht provokativ, es ist natürlich ein bisschen überheblich, aber müssen wir auch sein, weil wir sind die Favoriten in dieser Gruppe und da lasse ich auch nichts drauf kommen. Wir bleiben die Favoriten in dieser Gruppe und finde ich eine herausragend gut gelungene Mischung und wir werden den Schotten die Dudelsäcke abziehen.
Stammt der immerhin aus deiner Feder oder wurde der auch von dir quasi nur übernommen?
Er kommt aus einer Mischung. Bruder, jetzt nerv mich nicht. Ich nehme hier gerade Podcast auf. Also wirklich, da sitzt du ja immer in dieser Tonkammer, ne? Und plötzlich denken alle, sie werden hier eingeladen, beim Podcast mitzuwirken. Naja, aber wo waren wir gerade stehen geblieben, ob es aus meiner Feder kommt? War auch ein spontanes, aber gemeinsames Ding. Also das ist dann nochmal irgendwo entstanden, so, weil in München zieht in Bayern die Lederhosen aus, naheliegend zieht den Schotten die Dudelsäcke ab. Also finde ich aber auch, also ist ein Banger und vor allem, der ist so einfach, den werden die Leute verstehen.
Ja, ist die Frage, ob sie ihn annehmen oder ob sie dann eben auch zu den 31% gehören, die sich wegcringen. Aber das ist okay. Wenn 70% mitmachen, dann hast du alles erreicht. Ja, gut, ja. Ey, Freitag geht's los, aber das erstmal hinten angestellt. Du hast, ich habe gerade gesehen, du kommst aus Köln. Wir haben kurzfristig die deutschen Hochschulmeisterschaften in Köln beim Beachvolleyball gemacht. Du hast leider nicht mitgespielt.
Die offenen Hochschulmeisterschaften an der Deutschen Sporthochschule Köln. Also die offenen Kölner Hochschulmeisterschaften. Ich habe mich ungefähr 17 Mal verplappert dabei, aber ist auch vollkommen okay. Dafür hatte ich Experten an meiner Seite, die mich korrigieren konnten. Aber ja, also das war tatsächlich ein super spontanes Ding, dass die auf Spont entliefen.
Ich habe es nicht mal mitbekommen. Ich habe gestern gefragt, ganz normal so, wann wollen wir einen Podcast machen? Hast du gemeint, ja, also schwierig, weil wir morgen in Köln sind. Ja. Und also klar, ich bekomme längst nicht mehr alles mit, was in diesem Laden läuft, aber zumindest so, wann ein Stream ansteht, ist sonst eigentlich immer schon noch irgendwie mal bei mir angekommen. Den habe ich zum Beispiel nicht mal mitbekommen.
Ja, also ich glaube auch ganz offen und transparent kommuniziert war, dass am Montag, dass diese Anfrage reinkam, yo, könnt ihr machen. Und dann wurde mal ein bisschen rumgeguckt, okay, haben wir Kapazitäten und sind dann auch mit kleinem Setup hingefahren. Ne? Also wir müssen jetzt nicht so tun, als wären wir da mit German Beach Tour Setup und hätten da eine Tribüne aufgebaut, sondern wir kommen da mit 2+1 Kamera hin und bauen da ein bisschen Regie auf. Und dann sind wir ja mit Spontent relativ effizient, dass wir sowas realisieren können. Und das ist dann schon auch ganz cool und wertet dieses Event auch schon auf. So, wenn Spontent dann da ist, dann merkst du schon, okay, da passiert was und das ist auch ganz cool. Und das Niveau ist ja auch echt okay, ne? Also da spielen dann auch Jungs mit, von denen man auch durchaus mal im Volleyball-Kontext gehört hat. Also gewonnen haben das Turnier dann jetzt Christian Goßmann und der Luis Henrichs. Also der Gosi.
Der Luis war ja auch am Wochenende noch in Bremen.
Oh, echt?
Ja, der hat Quali mit Yannick A. gespielt. Also nicht geschafft leider, aber auf jeden Fall Donnerstag noch Quali gespielt.
Stimmt. Ja.
Das hättest du, wenn du dich natürlich hervorragend vorbereitet hast auf deine Tätigkeit als Beachvolleyball-Kommentator, Bank, dann hattest du das natürlich sicherlich auch auf deinem Sheet stehen, ne?
Ja, bestimmt, weil ich ja auch, wie du schon mitbekommen hast, sehr viel Zeit hatte, mich auch darauf vorzubereiten und auch gar nichts anderes irgendwie auf dem Zettel hatte. So, deswegen bin ich heute top vorbereitet in das Rennen reingegangen und wusste natürlich, dass A. Henrichs die kölsche Hoffnung war, wenn es darum geht, hier Gold auch nach Hause zu bringen. Und das haben sie auch getan. Von daher, alles in Ordnung. Hat dann halt mit Gosemann zusammengespielt. Und nö, das war dann auch schon ein sehr stabiles Niveau, muss man schon sagen. Also Herrenfinale war dann schon echt okay. Ja, und entsprechend hatten wir uns da eine gute Zeit gemacht. Und ich komme natürlich lattennüchtern in diesen Podcast rein.
Jetzt sag mal ehrlich, weil das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen, du setzt dich da jetzt ja nicht hin, machst so ein Wochenende, machst so einen Mittwoch in Köln, ich habe ein, zwei Stories gesehen, wo relativ gute Stimmung war. Das ist auch geil, Alter. Hinter dir machen gerade Umbo und Vincent wirklich einen Handshake der schlechteren Art. Alter, hat gar nichts gestimmt. Nee, also was sagt der Pegelstand?
Oh, also inzwischen geht's wieder, aber zwischendrin hatte ich schon auch ein bisschen die Lampen an. Also dann gerade so auf dem Rückweg, als man danach dann nochmal ein, zwei Bierchen getrunken hat, da ist dann auch gemerkt, okay, das waren die Bierchen, die on Stream auch nicht mehr gut gewesen wären. so war dann schon, war okay. Und ich hatte jetzt auch wieder ein bisschen Zeit, um runterzufahren. Wenig gegessen und dann halt 3-4 Bier im Kommentar. Da merkst du dann schon auch irgendwann, dass du da unterwegs bist.
Das schiebt schon schnell ganz anders. Wir hatten fast wieder Kraxler-Bank bekommen, aber schade.
Ja, so weit waren wir dann noch nicht, aber war grundsätzlich ein lustiger Stream, muss ich sagen. Also hat Spaß gemacht und war vor allem halt auch locker, ne? Und auf so einem Mittwochnachmittag mal eben 500 Zuschauer mit dabei, ist ja auch schon cool. Und vor allem für das Event ja auch eine Aufwertung. Und das ist schon nicht nichts, also das sind schon auch relevante Zahlen, muss man sagen.
Safe, ne, wir müssen jetzt aber unsere Subs maken. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir sind gerade auf einem Sub-All-Time-Record. Also bei Spontent, weil in Bremen sind die Leute einmal durchgedreht. Deswegen ist jetzt auch wichtig, weil wir jetzt ja quasi ein bisschen Pause haben, bis es in Heidelberg dann erst wieder Anfang Juli weitergeht. Ist wichtig, dass wir dann auch solche Sachen da mitnehmen. Deswegen, ich hab sogar kurz mal reingeguckt. Einmal, weil ich genau das wissen wollte und das, also mittlerweile kenne ich dich so gut. Ich dachte, okay, Bengt wird das jetzt nicht ohne Biers überstehen.
Ja,
und dann habe ich mal schön am Ende.
Also, sorry, aber ich meine auch, das ist ja für mich ja ein Homecoming gewesen. Also das war ja wirklich mein Homecoming.
Dass du nicht Rotz und Wasser geholt hast da zurück in Cologne.
Ja, habe ich auf dem Hinweg. Aber dann hatten wir noch 3 Stunden Zeit mit zwischen wir bauen auf und Stream geht los. Und die habe ich dann auch genutzt, um mir Kommentatoren an die Seite zu holen, also Leute, die das dann da auch mit mir durchziehen. Und war dann alles in allem eine rundum gelungene Sache und war sehr schön, mal wieder an der Spoho und an der Playa zu sein. Also das war zu Hause, das war toll.
Das war zu Hause. Weißt du, was in den nächsten Wochen mein neues Zuhause wird?
Magenta, weil die EM übertragen.
Ach du Kacke, holst du dir ein Magenta-Abo für die EM?
Ja.
Ja, machst du?
Ja.
Aber wie ist das? Ich kann auch doch trotzdem fast alles bei ARD und ZDF gucken, oder nicht?
Viel. Ich weiß nicht, welche Spiele genau. Also ich glaube, wie viele Spiele sind es am Ende? 56 oder sowas? Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, 2/3 irgendwie sowas in der Richtung liegen bei ARD und ZDF. Und manchmal sind da halt schon auch... Ja, manchmal sind schon noch Banger-Spiele dabei, die du halt nicht gucken kannst. Und mein Gott, also Magenta, das Abo hat jetzt für einen Monat 10 € gekostet und damit man dann von unterwegs auch alles gucken kann, finde ich das schon okay.
Ach so, also hatte ich noch gar nicht so heftig auf dem Schirm, dass die dann, also im Endeffekt auch so viel live und exklusiv bekommen. Aber deswegen, ich bin auch kein Magenta-Kunde, weiß auch nicht, ob ich da reingehen werde. Ja. Um mein neues Zuhause für den nächsten Monat anzupreisen. Ich war gestern in Stuttgart und die haben jetzt hier einmal groß die Fanmeile bei uns auf dem Schlossplatz aufgebaut.
Oh, geil.
Und ich habe das ja noch nie mitbekommen, weil das letzte Mal war Heim-WM 2006, als auf dem Schlossplatz dann auch wirklich Fanmeile war. Ansonsten gab es immerhin, also in Anführungszeichen, so kleinere Public Viewings, aber jetzt nie so ein Riesending, wie gesagt, wie auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Ich glaube, da passen 40.000 Leute dann drauf oder dürfen dann eben in diese Area. Und auch so Berliner Fanmeile in Brandenburg war ich nie. Also ich habe noch nie so ein Riesen-Public Viewing mitbekommen. Und deswegen brauche ich gar kein Magenta, weil ich da einfach die Spiele schauen werde. Ich habe richtig Bock auf so große Public Viewings mit meinen Jungs dann.
Und ich bin auch ehrlich, es ist natürlich unfassbar geil, bei jedem Spiel im Stadion zu sein und jedes Spiel mitzunehmen. Aber ja, so ein Public Viewing wäre schon auch echt heftig, ne? Also, weil natürlich wird das da komplett abgehen und dann habe ich es 2006 halt auch schon noch im Kopf. Also es war nicht riesig, aber war da, glaube ich, im Juni, nee, muss Anfang Juli gewesen sein, als wir gegen Argentinien Elfmeterschießen gehabt haben. Junge, und da war ein riesen Fanzelt bei uns auf dem Campingplatz und wirklich 3000 Mann haben sich da irgendwie in dieses Zelt reingequetscht. So eine geile Atmosphäre und alle dann irgendwie zusammen und miteinander. Also diese Fanmeilen, die sind so geil. Also ich wollte gerade fast sagen unterschätzt, aber also ich glaube, jeder weiß, wie geil das wird. Also ich wäre auch wirklich nicht böse, wenn ich da dann halt bei ein, zwei Spielen dann in Anführungsstrichen nur auf dieser Fanmeile bin. Aber ja, also wenn du halt die Möglichkeit hast, ins Stadion zu gehen, dann gehst du nicht auf die Fanmeile als Alternative zum Stadion. Nee, aber also jeder, der irgendwo in einer... Also vor allem, wenn du in einer EM-Stadt wohnst, ne? Vor allem, wenn du irgendwie Stuttgart, Frankfurt, Gelsenkirchen, Dortmund, Berlin, München, Hamburg und die Jungs dann irgendwo anders spielen, diese Fanfeste werden so unfassbar gut. Also ich bin da in Düsseldorf auch schon ein, zwei Mal dran vorbeigelaufen. Bruder, das wird so geil. Also das wird wirklich so unfassbar geil. Und also da bin ich ehrlich fast ein bisschen traurig drum, dass ich das nicht miterleben werde.
Also ich bin jetzt nur die Tage einmal vorbeigelaufen, diese Leinwand ist gigantisch. Ich bin so schlecht, was so, also was so Zoll dann angeht, aber das ist so groß, habe ich noch nie gesehen.
Mindestens vier Zoll.
Es ist auf jeden Fall riesig. Und dann jetzt eine ehrliche Frage. Also Freitag Eröffnungsspiel, der Hype ist real. Das Ding geht um 21 Uhr los. Und wie gesagt, ich glaube, das Fanfest ist gedeckelt auf 35.000, 40.000. Und danach kommst du eben auch nicht mehr auf die Area. Du wirst irgendwie schon noch einen Blick auf die Leinwand erhaschen, aber so, Spoiler Alert, ich bin blind, ich würde gerne... Also einen guten Blick da drauf haben, damit ich auch ein bisschen was vom Spiel mitbekomme. Wann muss ich Freitag da sein?
Boah, also ich glaube,
es gibt... Wir gehen mal davon aus, gutes Wetter. Ja. Wir gehen davon aus, gutes Wetter, weil Regen wird... Also Regen glaube ich nicht, dass das Ding voll wird. Aber zumindest aktuell sagen die Wetterprognosen, Freitag hält.
21 Uhr Anschluss. Weißt du, wann die Tore da aufmachen?
Ja, schon mittags. Also ist da ist er dann immer noch hier mit, also mit Vorplänkeln und dann kannst du ja da auf dem Gelände auch noch ein bisschen mehr machen als nur Fußball gucken.
Ja, also ich glaube, für geile Plätze solltest du spätestens 18 Uhr da sein. Ich glaube, 18 Uhr reicht aber auch noch. Also es ist nicht so ein Ding, du musst 16 Uhr da sein und dann ist das Ding rappelvoll. So, es ist auch immer noch ein Freitag und die Menschen müssen noch arbeiten, ne? So ist es ja nicht. Und deswegen ist es schon so ein Ding, so Richtung 18 Uhr würde ich dann schon da sein, weil ich glaube, dann füllt sich's auch rapide. Und wenn du 20:30 kommst, gibt's gute Chancen, nicht mehr drauf zu kommen. Also ich glaube, dann wird irgendwann halt, werden auch die Schotten dicht gemacht. Und wir machen die Schotten übrigens auch dicht, aber das ist ein anderes Thema. So, man sollte, glaube ich, schon so Richtung 18, spätestens 19 Uhr dann seine Jungs am Start haben, damit du entspannt zusammenstehen kannst, damit du dir eine gute Position erlaufen kannst und einen geilen Fußballabend hast. Das ist so mein Read.
Nee, das war auch unser Read, weil ich glaube, das ist, also wie gesagt, das ist mittendrin in der Stadt. Ich glaube, so die meisten arbeiten dann irgendwie so bis 16, 17 Uhr und ich glaube nicht, dass so viele danach dann auch heimgehen, sondern eben, dass auch viele direkt dann irgendwie dahin pilgern. Und mein Take ist auch, ich glaube, wenn du nach 8 da bist und gutes Wetter ist, dann wirst du nicht mehr drauf kommen.
Ja. Also nach 8 ist Feierabend. So, da, und also ich glaube halt auch wirklich, dass dieses Land am Freitag auf den Beinen sein wird, ne? Also,
Es würde mich wundern, wenn nicht.
Wir waren jetzt die Tage, also ich werde natürlich jetzt gerade auch immer mal wieder von dem einen oder anderen Fernsehformat angefragt. Eventuell solltet ihr, wenn ihr den Podcast hört, euch nochmal das Real Life von TV Total am Mittwochabend angucken, aber das ist ein anderes Thema. Ich bin halt immer mal wieder unterwegs und wir waren jetzt mit Sat1 NRW in Düsseldorf in der Innenstadt. Da waren erstaunlich viele Leute, die irgendwie gesagt haben, nee, ich habe noch gar keinen Bock auf die EM oder EM-Stimmung kommt gar nicht bei mir an. Fairerweise muss man auch sagen, das war an einem Dienstagmorgen um 10. So, ja, wer ist da in der Düsseldorfer Innenstadt unterwegs? Nicht die Leute, die Bock auf Fußball haben. So kann ich schon verstehen. Da war erschreckend viel Feedback, gar keinen Bock auf die EM, aber ich glaube, das war null repräsentativ und dass wir am Freitagabend halt potenziell mit einem geilen Ergebnis auch eine kranke Welle lostreten können, weil da werden schon 70% der Fußballfans so richtig on fire sein. Und wenn du dann mit einem geilen Ergebnis kommst, dann kommen die restlichen 30 auch noch dazu, plus X. Weil dann kommen halt die ganzen Leute, die jetzt gerade noch gar keinen Bock auf Fußball haben, und dann sehen die, okay, da passiert was. Aber dafür muss ein geiles Spiel gegen Schottland her.
Also es muss nicht mal ein geiles Spiel her, sie müssen dieses Ding einfach gewinnen. Ja. Sie müssen einfach nur dieses Spiel gewinnen, es ist mir scheißegal, wie, ob das dann jetzt hier irgendwie so wie damals ein Spektakel gegen Costa Rica wird oder ob es einfach ein dreckiges 2-1 wird. Es ist mir wirklich komplett egal. Es ist für diesen gesamten EM-Verlauf sowohl sportlich als auch eben gesellschaftlich und das Ganze drumherum so wichtig, dass die dieses Spiel gewinnen. Es ist für mich auch das, also es ist, Spoiler Alert, das Wichtigste in der Gruppe, das Erste ist immer das Wichtigste, außer ja, natürlich am Ende kommt irgendwie eine Konstellation dahin, dass du irgendwie am letzten Spieltag nochmal musst, wovon ich eigentlich nicht ausgehe.
Es gibt kein wichtiges Spiel. Es gibt, also das einzige Spiel, was unwichtig sein kann, ist, wenn du halt nach dem zweiten Spieltag durch bist.
Aber nicht unwichtig, aber also vom Druck her ist das, was da am Freitag auf dem Kessel liegt, beim Eröffnungsspiel gegen die Schotten schon nochmal mehr wie auf dem zweiten Spiel. Also vom Ausgangsdruck, weil eben, ey, eine ganze Nation erwartet, dass das der Startschuss für einen überragenden Sommer wird. Und ich glaube auch, ich bin mir sicher, dass es der Startschuss wird, aber trotzdem vom Druck her ist das nicht so einfach. Aber wenn, dann gehe ich mit, wenn das passieren sollte, dass sie dieses Spiel gewinnen und sie müssten es eigentlich gewinnen, dann glaube ich das, also dann kaufe ich das den Leuten auch nicht ab. Und ja, ich höre auch, man hört immer so ein bisschen die Stimmen, in 2 Tagen geht EM los, ich merke noch gar nichts davon. Ja, meine Fresse, dann mach die halt auch mal auf davon. Was glaubst du denn, dass du irgendwie an der Haustür abgeholt wirst und dir dann da irgendwie dann, also deswegen, um einen Hype zu erzeugen oder um Teil eines Hypes zu sein, gehört man ja auch irgendwie selber dazu. Und deswegen finde ich es dann immer wieder, das ist wieder so typisch deutsch, pessimistisch zu sagen, ey, ich bin noch nicht in EM-Stimmung. Ja, dann lass sie halt auch zu. Du musst eine EM-Stimmung auch schon zulassen. Und ich finde, dass da viele, also ich merk's bei mir, ich bin mittlerweile voll auf dem Hype-Train, ich campe mittlerweile, also wirklich so, ich bin eh schon viel auf Kicker, aber ich lese mir jeden Bericht durch, ich habe einfach Bock, ich guck viel auf Social Media, ich spüre auch irgendwie, wenn ich jetzt gestern durch die Stadt gelaufen bin, Mann, da sind irgendwie wieder Flaggen, da sind generell Stuttgart als EM-Stadt natürlich so viele UEFA-Banner irgendwie so, und ich finde das geil, ich habe da Lust drauf, ich habe da jetzt einfach Bock auf den nächsten Monat.
Und gerade wenn man es zulässt, dann nimmt man es ja auch anders wahr, so, das ist ja auch einfach so, ne, dann hast du halt auch nochmal dieses Auge dafür, ey geil, hier nochmal wieder was und da gibt's Merch-Artikel und hast du nicht gesehen, dann geht's gar nicht darum, dass du dir jede Scheiße bei Lidl kaufst, sondern dann geht es halt einfach nur darum, dass du das siehst, wahrnimmst, vielleicht einmal durchstöberst und denkst, ey geil, bisschen Retro, auch cool, kann man sich gut angucken. Und dann halt auch, wie du sagst, mit ein bisschen Eigeninitiative da reingehst. Gab einen tatsächlich sehr guten Kommentar bei mir auf Insta. Deutsche, wenn sie keine Stimmung machen, angry Wutbürger-Smiley. Deutsche, wenn sie Stimmung machen, angry Wutbürger-Smiley. So, ja, du kannst es eh nicht richtig machen. So, deswegen, Leute, scheiß doch einfach mal darauf und lass doch vor allem nicht dieses Negative zu. So, Bruder, es wird der geilste Sommer unseres Lebens, auch wenn das Wetter das noch nicht verstanden hat. Aber Toni Kroos tritt dieses Jahr mit dem EM-Titel ab und wir müssen ihn dahin befördern.
Ne, bin ich mal gespannt. Du hast hier das Gladbach-Spiel auch nochmal mitgenommen. Da war noch relativ wenig Euphorie, zumindest spielerisch. Aber das war jetzt quasi Spiel Nummer 2 für dich. Mhm. Aus zum einen sportlicher und zum anderen Fan-Perspektive. Wie siehst du's?
Ja, also in diesem Stint. Wir sind natürlich schon ein bisschen länger dabei. Aber,
ja, also okay, ich meine jetzt, seitdem es quasi losgeht, auch auf TikTok und so.
Ja, also auch da muss man sagen, wieder vom Spiel im Stadion absolut gar nichts mitbekommen. Du siehst einfach nichts, das ist schon wirklich geil. Nee. Aber so, ey, das ist es wert. Und ja, dann gab es, also ich bin ehrlich, Gladbach war schwierig. Gladbach stand auch drauf, dass es schwierig wird, weil der Block nicht so geil war wie in Nürnberg, weil wir ein paar Jungs drumherum hatten, die auch nicht zwingend mitmachen wollten und dann war es halt auch schwierig, darüber hinaus was zu entfachen. Man hat schon gemerkt, das Stadion hat irgendwie Bock, aber also das war noch null orchestriert, das war noch null koordiniert. Und bei der EM gibt es ja wenigstens Fanblöcke und die werden ja auch tatsächlich nur über die Nationalmannschaft verkauft und über die Fankontingente. Da habe ich schon Hoffnung, dass wir es da auch schaffen, die Leute irgendwie mitzureißen. Also wir haben danach auch natürlich wieder sehr viel Hirnschmalz reingesteckt, haben uns zusammengesetzt, okay, was lernen wir jetzt aus den letzten beiden Spielen, was können wir da mitnehmen, was können wir besser machen. Fairerweise muss man ja aber auch einfach sagen, das Spiel war ja auch Arsch. Du liegst 80 Minuten lang fast schon hinten, 89 Minuten lang liegst du auf jeden Fall nicht in Führung. Und ja, zur Halbzeit wurde dann auch gepfiffen. Da gibt es dann aber halt auch viel, was ich dann drumherum auch einfach noch kritisiere, so, du reißt dir vor dem Spiel schon den Arsch auf und da gibt's dann vielleicht mal einen kleinen Applaus von Olli Baumann, der das dann wahrnimmt und der dann sagt, ey, yo, geil, dass ihr hier seid. Nach dem Spiel, die Mannschaft kommt da nicht in die Kurve. So, die Mannschaft geht dann, macht dann den besseren Kreisliga-Schiedsrichter und läuft einmal ein bisschen außerhalb des Mittelkreises rum, applaudiert einmal in jede Richtung. Ja, und sorry, so kriegst du dann halt eine Kurve auch nicht hinter dir vereint, ne? Weil es war das letzte Spiel vor der EM und das kannst du ja so ein bisschen damit vergleichen, letztes Spiel vorm Derby. Und da stell dir mal vor, die Mannschaft kommt nicht in die Kurve. Es ist natürlich alles nicht vergleichbar, weil wir sind da nicht auf Clubfußball-Ebene unterwegs, aber irgendwie musst du als Mannschaft halt auch schon mal die Initiative zeigen, yo Leute, wir gehen jetzt zusammen da in diese EM rein. So, wir geben ja schon alles da hinterm Tor. Aber ich habe die Hoffnung, dass es für die kommenden Spiele da auch noch mehr wird. Aber ich bin auch eigentlich guter Dinge.
Ja, also nimm es mir nicht übel, ich musste gerade schmunzeln. Ich finde es aktuell noch vermessen zu sagen, dass die Mannschaft Rechenschaft schuldig ist, weil dafür ist eure, in Anführungszeichen, Kurve noch zu klein und noch zu jung.
Unsere Kurve. Du gehörst genauso dazu.
Dazu ist unsere Kurve noch zu klein und noch zu jung, dass man da erwarten könnte, dass die Mannschaft sich jetzt nach einem 2-1, was wirklich ein Grottenkick war, gegen Griechenland da irgendwie kurz einmal hinstellt und sich nochmal einschwört auf diese EM. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt bei der EM passiert, aber für mich ist das auch nicht zwangsläufig irgendwie miteinander verknüpft. Ich glaube schon, was du sagst, dass das was ausmacht, dass du bei der EM eben diese Fanblöcke hast, in Anführungszeichen, wo du dann eben auch weißt, ich kaufe mir ein Ticket hierfür oder ich bekomme auch nur ein Ticket hierfür, wenn ich irgendwie also Intuit bin und dann auch eine Mannschaft supporten will, deswegen bin ich bei dir und du kannst dieses Testspiel nicht mit dem EM-Eröffnungsspiel verknüpfen oder vergleichen. Was ich trotzdem spannend fand, was du auch gesagt hast, waren halt diese Pfiffe, ne? Du liegst 0-1 hinten. Ey, nochmal, ich glaube, also die deutsche Mannschaft ist gut, die deutsche Mannschaft ist klarer Favorit, aber ich bin mir sicher, es wird diese Momente und es wird auch diese Halbzeiten geben, wo dieses Team nicht 3-0 gegen die Schweiz, Ungarn oder Schottland führt. Und es kann auch sein, dass das Team mal lange hinten liegt und dann, ey, ich hätte keinen Bock, dass man bei einer Heim-EM das Team auspfeift. Das fand ich echt ein bisschen schade.
Und ich stand ja in der Nordkurve und weißt du, wo die Pfiffe nicht herkamen? Aus der Nordkurve. Die Nordkurve hat da geschlossen dahinter gestanden und hat gesagt, Jungs, gerade jetzt brauchen die uns und das ist halt auch unser Anspruch, ne? Wir sagen nicht, dass wir jedes Spiel mit 4-0 gewinnen müssen, sondern ey, wenn's mal schwierig läuft, gerade dann wollen wir befeuern und gerade dann wollen wir da sein. Und ich glaube auch, es hat die Kurve schon verstanden, auch wenn die Kurve noch nicht ganz verstanden hat, wann man wo wie mitsingen soll. Also klar, das ist auch ein bisschen schwierig und es muss sich entwickeln, es wird sich entwickeln. Gut Ding will Weile haben, so das kannst du nicht mit dem Baseballschläger durchprügeln, da bin ich auch nach wie vor der Meinung. Aber ja, das... Wir bewegen uns da schon vernünftig hin und ich glaube, die Jungs und Mädels, die da Bock haben zu supporten, und das hoffe ich auch, sammeln sich im Block. So, die findest du dann im Block alle wieder und dass wir die dann halt da zusammen orchestriert kriegen. Weil so allmählich muss man auch sagen, mit unserer Kampagne, mit unserer Aktion, wir haben da inzwischen schon Zahlen, die sind beträchtlich. Also wir bewegen uns in Richtung 5 Millionen, ne? So, das an Menschen, die wir da schon erreicht haben. Und das bedeutet zumindest da an der Stelle mal, ja, die meisten, die ins Stadion gehen, haben mein Gesicht zumindest schon mal irgendwo gesehen. Und nochmal, damit das hier jetzt auch einmal klar ist, es geht da nicht um persönliche Eitelkeiten, sondern es geht da schon darum, dass die Menschen sehen, okay, da vorne steht einer an der Kurve, der gibt sich Mühe. Und da habe ich Respekt vor und da will ich dann auch mitziehen, weil da geht es einfach darum, ein Gemeinschaftsgefühl zu kreieren und dass wir dann auch sehen, okay, zusammen können wir hier was erreichen. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich auf dem Weg. Und das Eröffnungsspiel wird da den Ton setzen. Aber ja, ich bin maximal hyped und maximal positiv, dass das auch funktionieren wird.
Und ich bin noch maximal gespannt. Bin ich ja schon die ganze Zeit, ob das dann wirklich funktioniert. Aber ich sage mal so, ich kann es mir zumindest einen Ticken besser vorstellen. Ja. Als vielleicht noch vor anderthalb Wochen. Da hätte ich euch wahrscheinlich noch weniger zugetraut.
Und ich freue mich dann, obwohl das Gladbach-Spiel dazwischen lag, weil das war wirklich scheiße, von oben
bis unten. Ja, aber nochmal jetzt mal, also um einmal kurz sportlich den Bogen zu spannen, dass jetzt vielleicht auch wieder im Nachhinein redet man sich das alles schön. Ich finde es vielleicht auch ganz gut, dass wir jetzt nicht wie die Spanier, die glaube ich 5-1 gegen Nordirland gewonnen haben, da nochmal so ein Spiel vor der EM hatten, wo man eigentlich dachte, ja gut, wir werden ja eh legit Europameister, sondern dass man einfach gesehen hat, ey, diese Mannschaft gehört aktuell nicht zu den Top 3 oder Top 2 Favoriten auf dieser EM und das ist auch okay, weil wir eben vor 2-3 Jahren vor 2 Jahren ganz, ganz weit davon entfernt waren, uns überhaupt in irgendeinen Favoritenkreis dazu reden lassen hätten können. Ich finde es trotzdem wichtig, dass wir das Spiel gewinnen. Ich finde es geil auf eine Art und Weise, wie wir das Spiel gewinnen. Das Tor von Groß ist heftig gewesen und auch einfach nochmal mit einem Sieg in diese EM zu starten. Aber ich glaube, jeder weiß, dass auch eben diese drei Gruppenspiele gegen drei vermeintlich einfache Gegner, ey, das wird kein Kindergeburtstag. Die werden in jedem Spiel, werden die vor Probleme gestellt werden. Und dann müssen sie sie lösen. Ich bin mir eigentlich sicher, dass sie sie lösen können. Aber das war, glaube ich, nochmal so ein guter Realitätscheck für alle. So, ey, das wird jetzt nicht so, dass wir da quasi als Top-Favorit in diese Europameisterschaft reingehen. Weil das sind wir nicht.
Und trotzdem ist es halt auch geil, wer da alles versucht, auf diesen EM-Hype-Train noch aufzuspringen und mit was für Statistiken vor allem dann schon wieder, ne? Habe ich dann jetzt heute auch wieder gelesen von einem AI-Tool. So, inzwischen kannst du einfach vor alles AI klatschen und die Menschen glauben, dass es dann irgendwie nochmal realistischer ist oder nochmal, nochmal intelligenter. So ein AI-Tool, was Wahrscheinlichkeiten berechnet hat, wer die Europameisterschaft gewinnt. Und es hat berechnet, dass es das wahrscheinlichste Finale lauten wird, England gegen Deutschland. So Newsflash, wenn du einmal auf diesen Turnierbaum geguckt hast und nach Favoritenrollen gehst, ja, dann werden im Halbfinale England und Frankreich aufeinandertreffen und Deutschland dann im Halbfinale gegen Holland, nachdem sie im Viertelfinale gegen Spanien gespielt haben. Da ist es jetzt kein Hexenwerk zu sagen, okay, es ist das wahrscheinlichste Outcome, dass England gegen Deutschland im Finale stehen wird. Und ja, dann ist England Favorit. Und vor allem dann noch dazu, laut unseren Statistiken ist Toni Kroos einer der Top 10 Spieler dieser EM. Bro, krass, nach seinem 6. EM-Titel, was für eine bahnbrechende Erkenntnis, aber wenigstens mit AI berechnet.
Champions League-Titel, wenn er 6. EM-Titel hätte, das wär's. Das wär's.
Champions League, ja.
Ich bin auch gespannt, wir fangen jetzt nicht an, Turniere durchzutippen, aber ich habe mir natürlich auch so ein bisschen von Calcio und Co. die EM-Prognosen reingezogen, weil ich, wie gesagt, also ich bin nicht so bewandert im europäischen Fußball. Ich könnte jetzt nicht sagen, zum Beispiel, warum Team XY der Favorit ist. So, ich krieg schon noch zusammen, dass die Engländer relativ gut sein werden und die Franzosen. Weil du gerade Holland ins Halbfinale getippt hast, da sagen ja relativ viele, dass die vielleicht nicht mal aus der Gruppe rauskommen, auch weil sie keine einfache Gruppe haben. Auf Österreich wird ja hohe Stücke gehalten. Was ich viel, viel spannender finde, es gibt ja, und das hatte Tommy Schmidt, glaube ich, vor kurzem im Podcast, es gab über die letzten Turniere immer so eine Nation, die quasi auf der Tribüne gewonnen hat, ne? 2016, die Nordirren hier mit Will Griggs on Fire. Und ich bin sehr gespannt, wer es 2024 in Deutschland wird.
Deutschland.
Ja, dass du das jetzt sagst, ist klar. Natürlich, ich habe hier
Herzen, die treiben das voran.
Die Adler. Ich habe wirklich einen Wild Guess auf Schottland. Ich glaube, Schottland könnte. Deswegen bin ich auch so gespannt auf Freitag. Ich glaube, Schottland könnte crazy werden.
Schottland auch tatsächlich die einzige Nation, wo ich im Vorfeld auch mal so ein Lied von gesehen habe.
Da
geht ja gerade auch ein Lied auf TikTok rum. Ehrlich, den Text oder die Melodie habe ich gerade auch absolut gar nicht drauf, weil das habe ich natürlich auch immer sofort mit keinem Interesse weggeswiped.
Aber ich finde das nicht so kacke. Also ich kann es jetzt auch nicht also aus dem FF vorsingen, aber ich finde das von den Schotten nicht so kacke.
Nee, also muss ich auch sagen, die zwei Töne, die ich da gehört habe, bevor ich das aus Protest nicht weiterhören konnte, die haben dann ganz okay geklungen. Aber ja, also die Schotten, natürlich reisen die auch mit einem guten Gefühl an. Ey, und sind wir ehrlich, also Deutschland gehört die Nummer 1 in der Gruppe, aber dahinter ist es sackeng. Also zwischen Schweiz, Ungarn und Schottland, da kann jeder jeden schlagen. Und ich würde mir fast auch wünschen, dass aus unserer Gruppe 3 durchkommt, weil es ist schon eine starke Gruppe, also im zweiten Bereich. Also für Deutschland darf es keine starke Gruppe sein und Deutschland darf auch niemals dieses Verständnis entwickeln, dass Schweiz, Schottland und Ungarn Gegner sind, vor denen wir uns einpissen. So, da werde ich mich auch jederzeit dagegen wehren. Deswegen gehe ich auch ins Stadion und werde singen, zieht den Schotten die Dudelsäcke ab und wir hauen die Schotten raus, packt besser schon mal eure Koffer. Wir müssen da als Favorit reingehen, aber wir müssen auch dieses Selbstverständnis entwickeln, dass wir da Favorit sind. Naja, also der Nationalspieler des Jahres ist zurück. Da darfst du kein Spiel mehr mit verlieren.
Ich liebe auch schon wieder alles dran. Es ist eine Diskussion, die wir auch schon vor 3-4 Wochen also geführt haben. Es geht, und das jetzt wieder vorneweg, ich finde es die falsche Entscheidung von Nagelsmann, aber natürlich. Bruder, kommt, bitte, Mann. Also warum diskutieren wir denn über Emre Can? Der wird am Ende eh keine Sekunde auf diesem Platz stehen.
Ja.
Und Spoiler Alert, ey, Pavlovic hat eine heftige Bundesliga-Saison gespielt. Ich glaube auch nicht, dass Pavlovic so viele Spielminuten bei dieser EM gesammelt hätte. Deswegen, ich kann die Diskussion verstehen. Für mich ist Emre Can die absolut falsche Wahl. Du hättest, also ohne VfB-Brille, du hättest Stiller vor ihm nehmen müssen, du hättest Anton Stach vor ihm mitnehmen müssen und du hättest auch einen Leon Goretzka vor Emre Can mitnehmen müssen. Aber am Ende juckt es mich nicht. Ich bin dir ehrlich, mich juckt es nicht. Nagelsmann wird seine Gründe haben. Ich glaube nicht, dass Can eine Minute bei dieser EM auf dem Platz stehen wird und dann ist er vielleicht irgendwie nochmal ein Leader in der Kabine. Das kann ich dann als Außenstehender nicht einschätzen. Es ist für mich die falsche Entscheidung, aber es ist keine, die Folgen haben wird auf irgendeinen Ausgang dieser EM.
Ja, also es ist halt so ein bisschen das, was also klar, ne, das Spiel ist jetzt auch schon wieder 4 Tage her, aber man hat so ein bisschen gesagt vor dem Spiel gegen Griechenland, yo, warum macht es jetzt schon die Runde, warum stellt sich jetzt ein Alex Nübel vor die Kamera bei RTL und sagt, ich bin nicht dabei, warum wird das vor dem Spiel kommuniziert? Es kann immer sein, dass sich einer verletzt und dann triffst du jetzt hier deine Entscheidung, ohne überhaupt alle Eventualitäten abgewartet zu haben. Einem Alex Pavlovic hätte ich witzigerweise mehr Spielminuten zugetraut als einem Emre Can. Also einen Pavlovic dann irgendwie so mal ab einer 70. Minute reinzuwerfen, auch für offensive Impulse. Weil also die bringt Pavlovic, die bringt Emre Can bei allem Respekt nicht.
Das sind komplett unterschiedliche Spielertypen für mich. Ja, also absolut. Pavlovic ist eher der offensiv denkende, Can ist, ich will ihm nicht zu nahe treten, alles andere als ein offensiv denkender Sechser.
Nö, absolut. Also Goretzka wäre schon der logische Schritt gewesen. Ich bin sehr dankbar darum, dass es nicht Goretzka geworden ist, weil ey, 2 Tage dann noch mal eine Zwambo-Wette gegen Yannick Schiller zu verlieren, das wäre so
irrelos gewesen. Ich kann dir unseren WhatsApp-Verlauf zeigen. Oh, ich habe, glaube ich, geschrieben, ich habe ihm, warte kurz, lass ihn mich kurz einmal aufrufen. Genau, ich habe ihm den Screenshot geschickt vom Twitter-Post und meinte so, ja, Goretzka hat wohl die Frau von Nagelsmann gebumst, von wegen, weil er halt nicht mit darf. Und er so, das ist wirklich so respektlos, ich hätte die Wette noch gewonnen, Gänsehaut.
Junge, es wäre ja wirklich auf der allerletzten gerade gewesen. Du hast eigentlich schon die letzte Ausfahrt verpasst, aber dann irgendwo nochmal die Leitplanke durchbrochen und bist da durch 4 Pfützen gefahren, um doch noch irgendwie auf die richtige Straße zu kommen. Das hätte er jetzt auch wirklich nicht mehr verdient gehabt. Leon hätte es schon verdient gehabt, muss man ehrlich sagen. Aber ja, also schlussendlich, wer dieser 26. Spieler im Kader ist. Ich glaube, du darfst ja sowieso auch immer nur 23 für den Spieltag nominieren. Und da würde es mich auch nicht wundern, wenn Emre Can regelmäßig es nicht in diesen Spieltagskader schafft.
Oh, ich glaube, jetzt hast du dich verrechnet. Weil ich glaube, also Can ist jetzt Nummer 23. Ich glaube, es sind gar nicht mehr 26. 26 waren es mit Gruder und Rocco Reitz.
Da bin ich mir sogar relativ sicher, dass wir jetzt einen 26er-Kader haben, dass du jetzt einen 23er plus 3er-Kader hast. Also ich.
Ja, aber aus welchem Sinn das denn? Dass du da einfach mehr zum Trainieren hast oder mehr zum.
Ja. Also dass du halt einen Spieltagskader hast, den du aus deinem Gesamtkader nominieren kannst. Also ich finde es dieses Jahr auch sehr verwirrend tatsächlich. Aber ich bin eigentlich schon der Meinung, dass Deutschland mit 26 Spielern zur EM reist. Also Gruder und, wer war's noch?
Reitz.
Ja genau, Gruder und Reitz, die sind ja tatsächlich dabei gewesen, um halt einen Trainingsreiz zu setzen, als die Jungs noch bei der Champions League dabei waren. Aber am Anfang waren es ja 27 Jungs und von denen musste einer gestrichen werden.
Ja, kann sein. Dann nehme ich alles zurück. Aber es ist am Ende auch scheißegal, ob da jetzt 26 oder 23, bla bla. Ihr merkt, dass wir beide wirklich maximal hyped sind. Freitag geht's los. Bengt wird das alles im Stadion dann für euch mitnehmen. Ich freue mich wirklich auf mein erstes großes Public Viewing und dann hoffe ich einfach, dass es auch sportlich irgendwie läuft. Ich hoffe wirklich auch, dass das Wetter hält. Das ist jetzt wieder deutsch, aber ich möchte bei einem Eröffnungsspiel Freitagabend möchte ich gutes Wetter haben. Ich habe keinen Bock, mich da in den Regen zu stellen. 20 Grad. Oh ja, so 20 Grad, dass man da so. Also ich habe kein Trikot, ich weiß noch nicht mal. Ich habe noch kein DFB-Fan-Merch. Vielleicht tue ich mir noch irgendwie so ein billiges Lidl-Abklatsch-T-Shirt.
Aber vor allem,
du
hast mir ja heute gesagt, dass du beim Check24-Tippspiel darüber gestolpert bist. Das ist noch nicht angekommen. Mein Check24-Trikot ist da.
Nee, meinst du es nicht? Ich habe das aber auch, wie gesagt, erst gestern gemacht. Ich glaube, das kommt nicht mehr. Und ich habe es nicht deswegen gemacht, sondern ich will einen von den 24 Millionen Reisegutscheinen haben. Mal gucken, wie bodenlos ich tippe. Deswegen, ich habe noch kein Fanwear. Muss ich mal gucken, mit was ich da auftrumpfen werde. Und dann.
Ich bringe fürs Spiel in Stuttgart eins mit.
Stimmt, ja, dann machen wir das so, dass ich da immerhin nicht ganz ohne Trikot sein muss. Ich glaube, ich habe noch so einen alten Deutschland-Hut, weißt du? Auch einen Deutschland-Schal, auch cool. Ja.
Ich habe einen Deutschland-Schal, wo Adler im Herzen draufsteht. Das ist auch sehr wertvoll und sehr wichtig.
Das ist noch cooler.
Ja, und ansonsten, also ich glaube, so 5, 6, 7 Deutschland-Trikots habe ich schon.
Ja, du bist auch unser Ultra Nummer 1, Bengt. Wäre komisch, wenn du das nicht hättest.
Na gut, aber ich wurde auch gefragt, und das wieder in so einem TV-Interview, also wirklich manche Sportjournalisten, wie die arbeiten, das frage ich mich jedes Mal wieder, der fragt mich dann ernsthaft, ja, seid ihr dann schon die Ultras von Deutschland? Ich so, ja, zeigt mir mal eine Ultra-Gruppierung, die sich selbst Ultras nennt. Also sowieso, dass das Wort Ultras über sich selbst in den Mund zu nehmen, ist sowieso schon wahnsinnig schwierig. Und nein, wir sind keine Ultras, wir sind einfach Fans, die sich aktiv irgendwie organisieren und versuchen, Stimmung in die Stadien zu bringen. Und ihr müsst da ja irgendwie eine Bezeichnung für haben. Da wurde ich zu Aussagen versucht zu zwingen, die irgendwie in ihren TV-Beiträgen benutzen können. Das ist schon echt immer, Es ist spannend, den Journalistenkollegen beim Arbeiten zuzugucken. Formulieren wir es so.
Ich bin immer gespannt, wo du da noch überall rumgereicht wirst. Ob das, also ich gehe fest davon aus, dass da so Züge wie in Katar annimmt. Diesmal eben aus anderen Gründen.
Ja.
Aber ich, mal gucken, ob ich dann irgendwann auch in den 20 Uhr Tagesschau-Nachrichten sehe. Und dann sage ich, ey, Mama bangt es im Fernsehen.
Also nach wie vor, ne? Nach dem gewonnenen WM-Titel von Lionel Messi, der erste Beitrag, der in der Tagesschau danach lief, da war ich drin.
Also, hier, musst du wiederholen. Leistungen sind da, um bestätigt zu werden, Bengt. Jetzt nicht auf den Erfolg von 2022 ausruhen, sondern 2024 neue Maßstäbe setzen.
Aber Hater würden sagen, ich war näher dran am WM-Titel als Joshua Kimmich.
Das geht zu weit. Joshua Kimmich wird ein überragendes Turnier als Rechtsverteidiger spielen, was ich schon wirklich seit Jahren predige.
Stimmt.
Und uns zum WM-Titel führen wird. Gut.
Und inzwischen bin ich auch der Meinung, dass das endlich angenommen hat. Ich war ja einfach lange der Überzeugung, dass sein Ego ihm da im Weg steht. Aber ja, er weiß halt einfach, dass er sonst keinen Platz in dieser Truppe hat. Und das ist dann auch die clevere Entscheidung. So, von daher gucken wir aber einmal ein bisschen zurück. Ich muss ehrlich sagen, ich habe GBT dieses Wochenende gar nichts mitbekommen. Ne? Also ich war ja jetzt das Wochenende hier beim Champions League Final Four. Können wir gleich auch noch drüber reden, aber lass gerne erstmal einmal GBT Recap machen. Und das wird auch ein Recap für mich. So, ich kann dir jetzt einfach ganz, ganz clevere Fragen von außen stellen, weil ich habe keinen Lied auf dieses Turnier. Erstmal Gesamteindruck, wie war es in Bremen?
Also mein Gesamteindruck geht ja damit los, dass ich das erste Mal auch, glaube ich, einen besseren Eindruck für deinen Job bekommen habe. Weil Tim, Dirk und ich uns ja quasi die Moderationsrollen dann geteilt habe. Und es beschreibt es wirklich gut. Ich habe einen besseren Eindruck für deinen Job bekommen, weil ich finde ihn, und das hört sich jetzt vielleicht dumm an, ich finde ihn für so einmal machen, finde ich ihn wirklich geil. Ich könnte mir aber nicht vorstellen, das über den gesamten Sommer zu machen. Aber ich muss sagen, ey, also für dieses eine Turnier, es hat mir richtig Spaß gemacht. Es hat mir richtig Spaß gemacht, dieser On-Court-Moderator zu sein. Natürlich wir drei auch alle auf eine unterschiedliche Art und Weise und natürlich auch auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, wie du das gemacht hättest. Aber also mir hat der Wechsel echt Spaß gemacht. Und ich habe dann Sonntag, glaube ich, auch nur 2 Spiele kommentiert für den Stream und dann eben 3 auch als On-Court-Mod gemacht. Also und es hat mir wirklich Laune gemacht. Ich habe das gefeiert, irgendwie dann auch so mit der Menge so ein bisschen zu spielen. Und da muss man ja dazu sagen, gut, Bremen war jetzt, also es war Kackwetter, einfach mal wieder dazu zu sagen. Mann, es war 10 Grad Regen. Und aber die Leute, die da waren, hatten eben auch Bock und die konntest du dann auch mitnehmen. Deswegen aus der Brille hat es mir echt Spaß gemacht. Und was ich aber echt gemerkt habe, ist, Mann, also ich weiß nicht, wie du das schaffst, ein ganzes Wochenende so durchzuziehen. Meine Stimme nach diesem Sonntag, Bank, du kannst dir das nicht vorstellen. Das ist so eine andere Liga, wie wenn du jetzt 10 Stunden Stream machen würdest. Und auch da schreist du ja immer mal wieder um. Ja. Aber ey, ich konnte, und das ist jetzt nicht übertrieben, Montagmorgen, ich konnte nicht mehr reden. Mhm. Also da war nichts mehr über in meinem Stimmverbund. So, da war nichts mehr. Ich musste dann quasi viel, viel Tee trinken, um da irgendwie jetzt wieder anzukommen. Aber da habe ich echt gedacht, gut, entweder habe ich überpaced, aber das kann auch nicht sein, weil ich habe nicht so viel rumgeschrien wie du, wenn du da so deinen Entertainer-Job machst. Aber irgendwie bist du da mit anderen Stimmbändern dann gesegnet.
Ja, gut, also es kommt auch immer darauf an, ne? Manchmal bin ich, manchmal komme ich wirklich gut durchs Wochenende, manchmal muss ich Samstagabend kotzen, weil ich mich komplett übernommen habe. So, und das ist no joke, das ist schon mal passiert, dass ich da Mikrofon abfallen lassen müssen und sofort zur Toilette gerannt bin, weil mein Körper mir da gesagt hat, Bruder, ganzen Tag nur Red Bull und Bier und dann jetzt hier bei 35 Grad noch rumschreien, das mag ich nicht, hör auf bitte. Ja, deswegen, also man muss da schon ein Mittel finden, aber nee, also es ist ein wirklich lustiger Job und der macht auch viel Spaß, aber ja, ist doch cool und da muss ich wirklich sagen, da bin ich wirklich traurig drum, dass ich das nicht mitbekommen habe, wie ihr das alle einmal gemacht habt. Das hätte ich schon gerne gesehen, also das hätte ich schon auch gerne einmal mitbekommen, wie Müdi da am Seitenrand steht. Ah nee, das Müdi-Ding, das ist ja wirklich schon so lange raus, das muss ich jetzt auch mal. Ich glaube, ich nenne dich jetzt auch offiziell mal mit meinem Handy um, dass ich nicht mehr immer Martin Müdi Spontent bei mir sehe.
Digga, ich heiße bei dir immer noch Martin Müdi Spontent, da geht bei mir wirklich alles so. Also erstmal, ich finde, wir sind mittlerweile auf einer Ebene, wir haben das schon mal diskutiert, nenn mich mal einfach nur beim Vornamen, auch in deinem Handy, das ist mir wichtig, Bengt.
Ja, aber
weil also du heißt bei mir auch nur Bengt.
Ja, aber du kennst nur einen Bengt und ich habe 17 Martins in meinem Handy. Das habe ich dir schon mal erzählt.
Ich will trotzdem der wichtigste Martin sein. Du hast da irgendwie so ein toller Handball-Martin, der wahrscheinlich ein bisschen sportlicher ist, aber wir haben also Bengt, wir sind mittlerweile auf einer Ebene, da bin ich eigentlich Martin Nummer 1. Sag ich jetzt einfach auch mal so raus.
Du bist
auch mein Bank Nummer 1.
Möchtest du Martin Nummer 1 in meinem Handy heißen?
Das ist mir egal.
Okay, ja, aber du kriegst auf jeden Fall bald einen neuen Namen, damit das Müdi sich allmählich auch mal aus meinem Gehirn verabschiedet. Ja, nee, aber wie du da am Seitenrand stehst und da dann, hast du mal einen dummen Spruch gekloppt?
Ey, also das ist jetzt, keine Ahnung, ob das jetzt Eigenlob ist. Ich finde, es war von uns allen dreien irgendwie ein guter Job. Ich finde, wir haben das, als Zuschauer ganz normal auch angehört. Aber natürlich sitzen jetzt gerade Dirk, Tim und ich da jetzt nicht und bangern einen Joke nach dem anderen raus. Wie du das ja auch gerne mal machst. Weil du legst ja auch schon mal so dann, also dumme Wortwitze einfach zurecht. Und weißt, ja, okay, ey, wenn Situation XY passiert, dann bringe ich Joke XY, ne?
Ja. Manche Jokes XY passieren auch spontan, aber manche legen wir auch schon zurecht. Das ist wohl so.
Und in der Regel war es nicht. Ich glaube, wir hatten dann auch schon alle nochmal unseren eigenen Style. Tim, der da vielleicht noch am ehesten ein bisschen, also weil er es auch einfach schon häufiger gemacht hat, mit diesem Publikum zu spielen. Ich, der dann schon auch immer relativ nah beim Sport dran war. Aber gerade dann auch diese Auszeiten haben mir echt Spaß gemacht, wo du dann mal so ein bisschen so, ey, Bremen gibt mir mal 70%, 80%, weißt du, dann so ein bisschen mal so mit einer Lautstärke hantieren kann. Und ich habe das ja davor noch nie so wirklich gemacht. Deswegen fand ich es eine geile Erfahrung. Und nee, allem in allem. Also nochmal, ich würde es jetzt nicht jedes Wochenende machen. Irgendwann würde ich auch sagen, gut, kommentieren macht mir dann unterm Strich einfach schon auch mehr Spaß und glaube ich, kann ich auch besser. Aber so fürs einmal machen war das echt eine geile Erfahrung da in Bremen.
Ja, aber das ist doch cool. Dann hatten die Zuschauer ja auf jeden Fall wenigstens da auch eine geile Zeit. Weil auch da, ne, also klar, es steht und fällt ja auch viel immer mit dem Wetter, aber da dann sich irgendwie abgeholt und mitgenommen zu fühlen, ist schon auch wichtig. Und das freut mich dann, dass ihr da nicht mein Erbe angetreten habt, aber eine Vertretung angetreten habt und die dann auch vernünftig durchgebracht habt. Entsprechend, ja, vielen Dank da für die gute Succession und dann vielleicht auch mal rüber zum Sportlichen. Habe ich nicht letzte Woche gesagt, ich glaube, Reinhard Sievers gewinnen? Ich habe letzte Woche gesagt, Reinhard Sievers gewinnen.
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Aber wenn du das sagst, dann hattest du einen guten Read drauf. Ja. Weil am Ende, und das steht ja schon mal drüber, es war, also sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren, wir sagen jetzt wieder Woche für Woche und was für coole Storylines geschrieben worden sind, aber das war wieder, also ein Turnier, wo du dich eben lange dran erinnern wirst, weil so viel kranker, geiler Scheiß passiert ist. Und das Frauenteilnehmerfeld war schon, fand ich, im Vorhinein, da hast du drauf geguckt und gesagt, gut, das kann arguably das beste Frauenteilnehmerfeld sein, was wir lange hatten. Weil es war vor allem dieses Jahr. Es war vor allem halt in der Breite so gut besetzt, dass du wirklich gesagt hast, ey, alle acht können rein theoretisch dieses Turnier gewinnen. Du hast niemanden von vornherein rausrechnen können.
Ich würde da sogar tatsächlich noch ein bisschen weitergehen, weil also ich fand, die Quali war schon echt stark besetzt. So, wenn du da halt siehst, okay, Klatsch-Schwarz, die durchaus auch das ein oder andere Mal auf der Tour bislang schon ins Viertelfinale gekommen sind, die müssen halt durch die Quali durch. Klinke Schneider, so Sarah Schneider ist zurück und die muss sich halt direkt aus der Quali verabschieden. Leo Klinke hat auch keinen schlechten Job gemacht in den ersten Wochen, die sie da ist. Und das sind die Teams, die in der Quali rausgehen. Dann hast du zwei internationale Teams dabei. Also das war ein geiles Teilnehmerfeld bei den Frauen.
Ja, also genau, die zwei internationalen Duos haben ja damit zu tun, dass eben so viele Quali spielen mussten. Aber also, dass Melli und Nele aus der Quali kommen und am Finalsonntag noch spielen, dass die beiden Brasis aus der Quali kommen, am Finalsonntag noch spielen, das spricht ja quasi für die Breite des Niveaus. Und es waren auch geile Spiele, Mann. Es waren einfach auch wirklich ehrlich geile Spiele. Das Frauenfinale war natürlich auch irgendwie aus wieder emotionaler Sicht für mich natürlich irgendwie nochmal was Besonderes, weil Paula das zweite Mal hintereinander ein Turnier gewinnt. Was immer noch so ein bisschen surreal auch für sie selber, glaube ich, ist. Aber auch, also, deswegen auch diese Spiele, du kannst ja immer über ein Teilnehmerfeld reden und dann wird im Vorhinein viel gesagt, ja, es müsste eigentlich so geil werden. In Bremen wurde das auch im Vorhinein gesagt, dass es eigentlich geil werden musste, aber auch häufig ist ja dann mal so, dass die Erwartungen doch ein bisschen höher hängen. In Bremen, finde ich, wurden die Erwartungen gerade für das Frauenteilnehmerfeld nochmal übertroffen. Und das hatte zum einen natürlich mit dem Ergebnis zu tun, aber zum anderen auch mit der Art und Weise, wie das Ergebnis dann zustande gekommen sind, Mann, weil da waren so epische Matches dabei. Ich saß dann wieder am Montag hier vor meinem Laptop und hab die Top 10 zusammengeschnibbelt und musste da Clips rauslassen und ich mir so dachte, ey geil, das ist noch passiert und das ist noch passiert und das ist noch passiert. Deswegen, ey nee, Bremen war mal wieder underrated, einfach ein heftiges Highlight.
Aber also die Clips, die du rauslassen musstest, die liegen hoffentlich trotzdem bitte in der Drive-Up, dass wir die...
Ja, also wirklich, wir haben bis Heidelberg, haben wir so ein gutes Social-Media-Game, at German Beach Tour.
Okay, hervorragend. Da müssen wir da auf jeden Fall dranbleiben. Das ist sehr gut und hört sich auch sehr gut an. Ja, aber da auch vielleicht mal einmal aufs Siegerteam zu sprechen zu kommen. Also Kim Vandevelde, die haben wir in den vergangenen Jahren schon öfter mal an der Spitze gesehen. So... Die hat es jetzt das letzte Jahr vielleicht ein bisschen schwierig gehabt, weil also die ersten drei Tourstops letztes Jahr mit Chenoa, die lief es ja vernünftig, aber danach hatten die auch eine taffe Zeit. So ehrlich muss man ja sein. Aber dass Kim jetzt wieder zurück on top ist, ist keine Überraschung. Ey, aber aus Paulas POV muss man da halt auch wirklich einfach mal heftig den Hut vorziehen, wenn man auch einfach sieht, wo die herkommt, ne? Also letztes Jahr ging es bei Paula ja auch viel darum, um dieses Gewichtsthema. Und dass Paula dann auch teilweise Tourstops einfach nicht spielen durfte, dass sie da einen Riegel vorgeschoben bekommen hat, weil gesagt wurde, nee, du bist zu dünn. So, du hast zu wenig auf den Rippen. Und man hat auch einfach gemerkt, wie viel oder wie sehr ihr das zugesetzt hat. Und sie hat echt heftig an sich und an ihrer Leistung, an ihrem Körper über den Winter gearbeitet. Und das merkt man einfach. Und da darf man auch echt verdammt stolz drauf sein, dass sie jetzt hier in dieses Jahr reingeht und am vierten Turnier das zweite Mal gewinnt. So, das ist eine krasse Leistung. Nee, warte, drittes Turnier, oder? Drittes Turnier, ja. Also, dass sie beim dritten Turnier schon ihren zweiten Sieg holt. Also, gerade wenn man halt sieht, wie emotional schwierig auch dieses letzte Jahr für sie gewesen ist, bin ich da schon echt stolz auf das Mädel, dass sie es geschafft hat, sich da rauszukämpfen und jetzt auf einem Niveau angekommen ist, wo sie in jedem Tourstop allmählich auch zum Kreis der Favoriten gezählt werden muss.
Ja, und da sind wir jetzt wieder beim Thema bei jedem Tourstop zum Kreis der Favoriten, weil ich fand da auch, es ist immer noch bei Kim ist es was Besonderes, aber nicht mehr so, bei Paula ist es schon immer noch was extrem Besonderes, dieses Turnier zu gewinnen. Und es war jetzt auch wieder ein ganz anderes Turnier, wie noch eben in Düsseldorf an der Seite von Janne. Und es wird auch jetzt in Heidelberg, wenn sie wieder mit Janne spielt, ein ganz, ganz anderes Turnier, wie eben jetzt in Bremen mit Kim. Aber diese Art und Weise vor allem, und für mich ist es dann, also einfach diese Selbstverständlichkeit, mit der die beiden Spiele gewonnen haben. Gegen Teams, die vielleicht teilweise besser, aber dann auch mal Minimum auf einer Ebene, wie sie sind. Das hat mich schon extrem abgeholt und überrascht und geflasht. Weil das einfach im Vergleich zum letzten Jahr ist das so ein massiver Sprung, das kannst du ja nicht ausmalen. Und dann auch, ich fand's dann trotzdem charmant, weil dieses Finale sind 14-11 vorne und dann geht der Kopf halt trotzdem mal kurz an. Ja, und du denkst vielleicht dann schon so, ey, ich bin hier kurz davor, mein zweites Tourturnier zu gewinnen und dann lässt du zweimal ein Sideout liegen und ich dachte, Mann, ach du Scheiße, bitte jetzt einfach nicht choken, das Ding. Und dann, ey, dieser letzte Ballwechsel, ich hab mir den wirklich schon so 10-11 Mal angeguckt, weil ich, also der Ballwechsel ist der Wahnsinn. Und dann auch einfach was alles irgendwie mit den Emotionen danach passiert, ist auch, es passt irgendwie perfekt zu diesem Bremer Wochenende. Und das Ding ist, ich habe ja letzte Woche gesagt, ich glaube noch, dass sie einmal 1-2 gehen werden. Also Paula und Jana werden diese Saison noch irgendwann einmal 1-2 gehen. Eigentlich ist es dumm, aber vielleicht, also ich hoffe einfach nicht, dass es in Heidelberg passiert. Aber wenn es passiert, dann I told you so. Deswegen, also oh, jetzt ist Michel da hinten auch schon wieder. Das ist, du hast hier wirklich einen Scheißraum ausgesucht zum Podcast. Das kann
Kammer aufnehmen, sein, ey. Weißt du? Alle Leute denken halt irgendwie, guck mal, da ist irgendjemand und der macht was mit Medien. Lass mal hier in den Hintergrund und winken. Ey, leckt mich wirklich allesamt, die hier rumlaufen und denken, sie wären was Witziges, weil sie winken. Das ist so bodenlos, Mann.
Nächstes Mal muss ich wieder ins Studio setzen. Du kannst ja echt nicht öffentlich irgendwo in dieses Studio
saufen. Scheiß auf Magazin, Alter. Wir sind wichtiger.
Oh, stimmt, gleich sein Magazin.
Ja, wir nehmen Mittwoch 19 Uhr auf und da ist gleich Magazin. Deswegen war Studio heute nicht drin, aber ist okay.
Nee, also deswegen. Besonders, dass sie bei zwei Turniere gewinnt, ist es für mich nicht selbstverständlich, aber selbstverständlich. Und dann sind wir wieder bei den Männern. Es ist auch besonders, dass Jonas Reinhardt und Milan Sievers ihr erstes Tourturnier gewinnen. Du willst aber sagen,
Bevor wir den Switch rüber zu den Männern machen, nehmen wir Paula nächsten Mittwoch mit auf unsere Frustsauftour, weil wir gegen die Schweizer verloren haben.
Die ist nicht da. Die ist tatsächlich leider nicht da. Die ist in Hamburg. Ja.
Das ist bitter. Dann muss Mireia mit.
Ja, vielleicht kommt die mit. Aber wir verlieren nicht gegen die Schweizer Bank. Fang nicht an, jetzt auch irgendwie pessimistisch zu werden.
Nein, natürlich nicht. Das war ein Witz, Mann. Aber wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, dass wir im Mittwoch ja noch was machen. Und wo du mich ja auch ehrenhaft am Montag eingeladen hast, dass ich nächste Woche bei dir pennen kann. Natürlich habe ich meine Reise schon geplant, Mann. Aber ja, also ich hätte auch fragen können. So ist es ja nicht. Ich werf dir da nichts vor.
Wollte gerade sagen, liebe Podcast-Community, Bengt wusste, dass er in Stuttgart ist. Ich war ein Dulli und ich habe nicht im ersten Moment nachgefragt, ob er denn natürlich bei mir schlafen möchte. ich habe jetzt im Nachhinein nochmal nachgefragt und habe aber kurz drüber nachgedacht, du hättest, also mittlerweile sind wir auf einer Ebene, wenn du wirklich hier hättest schlafen wollen, dann hättest du easy kurz nachgefragt.
Hätte ich gefragt, aber also
okay, gut.
Ist bei mir ja sowieso das Ding, ich mache immer Tagestrips draus, also ich fahre morgens hin und ich buche mir immer nachts um 3 den Zug zurück, damit ich den Sieg feiern kann. Also ich denke mir halt immer so, ey, Hotel für 90 Euro die Nacht, nee, muss nicht sein, dann lieber Zug um 4, kann ich am nächsten Tag arbeiten, aber bis dahin noch den Sieg feiern. Das ist halt wirklich, ich nehme mir jedes Mal vor, gut, dann geht's danach in die Kneipe. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte.
Da bin ich bin wirklich generell gespannt auf dein Pensum bei dieser EM, wie lange du das Ganze durchhältst. Aber gut, dann einmal noch schnell rüber zu den Herren, weil auch das, also ist ein bisschen untergegangen, das Turnier, weil die Damen eben nochmal so over the top waren, aber auch das Herrenturnier, Mann. Allein das Herren-Halbfinale auf beiden Seiten war heftig und das Finale war ja dann quasi die Kirsche oben drauf. Dass Milan und Jonas das hinten rausziehen, hätte ich in keiner Welt gedacht, weil es das klassische Spiel von wegen, du spielst ein geiles Turnier, aber am Ende sind Paul und Bennett einfach besser.
Ja.
Und waren sie dann eigentlich auch, aber haben dann eben dieses Spiel nicht zugekriegt und hinten raus, Mann. Also du musstest Jonas und Milan auch irgendwie gönnen. Das ist eine geile Storyline, dass Milan eben nach seiner Pause zurückkommt. Die haben beide noch kein Tourturnier gewonnen. Das war mir so in der Art und Weise auch noch nicht bewusst, weil Jonas jetzt schon echt häufig Zweiter war. Ich glaube, er hat es dann auch irgendwie vier oder fünfmal Finale verloren und jetzt eben endlich gewonnen. Krass. Und dann auch auf eine geile Art und Weise, ne, in 3 Sätzen.
Ich sehe es gerade erst, Alter, ey, vor allem jeder mit nur 2 vor.
Nee, war ein heftiges Finale.
Warte, der erste Satz hat 53 Minuten gedauert? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nee, das kann
doch auf der DVV-Seite irgendwie falsch sein.
Ja, dann also 35 wahrscheinlich. Ist ja dann. Ja, also okay. 53 Minuten schwierig.
Ja, das ist wirklich so. Also, das ist ja. Also das ist bei French Open ja ein langer Satz.
Nee, deswegen. Aber also auch das Herrenteilnehmerfeld. Auch wieder mit so vielen Storylines. Ne? Für Dani Kirchner war es ja auch quasi. Auch erst das zweite Mal Halbfinale, die haben sich auch irgendwie einen rausgespielt an der Seite von Jonas. Für Philipp Huster und Louis Wüst war es so ein Mini-Breakout-Turnier, nachdem Düsseldorf noch nicht so richtig lief. Deswegen auch die Herren haben echt geile Storylines geschrieben. Und alles in allem, Bremen ist ja immer so ein bisschen der, man, wenn du jetzt vor so einem German Beach Tour ja auf die Stops guckst, dann redest du viel über München, redest vielleicht viel über Düsseldorf, redest natürlich über Heidelberg. Über Bremen redet man nicht so viel. Ich weiß nicht warum. Aber im Nachhinein war das aus sportlicher und auch aus der ganzen Drumherum-Sicht. Ich meine, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, was Samstagabend los war nach dieser Regenfront. Nee. Ey, wir hatten, da hätt's dir richtig Spaß gemacht. Wir hatten Wechselgesänge auf allen 3 Tribünen, ohne dass das irgendwie angeleitet war, weil die Leute dann auch natürlich gut getankt haben. Wir hatten das erste Mal ein Cover von einer Humba featuring Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Auch das ist einfach so aus dem Publikum entstanden. Es wurde so viel wieder live und laut mitgesungen. Ne? Major Tom ist schon wieder durchgedreht. Mr. Brightside wurde geschmettert. Deswegen also auch dieses Ganze drumherum hat Bremen echt gut gemacht. Und das Sportliche hinzu hat dann einfach, ey, also das zu einem hervorragenden Wochenende gemacht. Ja.
Klingt geil. Klingt wirklich geil. Dann freuen wir uns einfach auch schon jetzt auf Heidelberg. Und bis dahin, also ja, ich weiß, das wird einigen im Unternehmen nicht gefallen, aber wir müssen diese Brücke zum Fußball auch irgendwie schlagen und die geschaffen bekommen, weil Heidelberg ist parallel mit deutschem Viertelfinale und wenn wir Gruppensieger werden, ja, dann ist das in Stuttgart und dann spielen wir in Stuttgart gegen Spanien an einem Samstagabend. So, ey Bruder, was gibt es Geileres? Also da musst du dann natürlich auch irgendwie draufgehen. Das dann halt in der Nähe zu haben, das wäre schon was. Und ja, dann wird Major Tom auch ein Ding werden. Also es ist auch einfach geil und ich finde, du merkst irgendwie in dieser Nation, es passiert was. Also auch, dass Major Tom dann jetzt halt plötzlich beim Beachvolleyball ein Ding ist und dass du da dann auch irgendeinen Idioten auf dem Feld hast, der Bürotechnik ist so kein Verbrechen anstimmt. Also wirklich, dass den kein Sicherheitsordner umgebolzt hat, das ist ja auch wirklich Wahnsinn.
Das ist mein nächster Hottag. Ich glaube, dass Pyrotechnik ist kein Verbrechen, wird der Sommersong 2024. Ich glaube, er wird größer als Major Tom.
Ist das überhaupt schon noch ein Hottag? Also Pyrotechnik.
Ja, wahrscheinlich ist es kein Hottag mehr. Aber der wird funktionieren. Und dann,
das wäre so ein Ding gewesen, wie wenn du letztes Jahr in München gesagt hast, ich glaube, Mädchen auf dem Pferd, das wird funktionieren.
Ja, nein, ey, was ist das denn? Mädchen auf dem Pferd ist ja, Pyrotechnik ist kein Verbrechen, finde ich die Hintergrundstory finde ich halt schon auch lustig. Ja. Ich meine, dieser Balkon-Ultra wurde wirklich 4-5 Jahre auf TikTok einfach nur belächelt und auch aufs Übelste beleidigt, weil er eben auch ein komischer Fatzke ist, um das einfach mal so, also, ich kenne ihn nicht, aber er ist zumindest vom Äußerlichen her ein komischer Fatzke. Dass der
aber,
jetzt einfach,
das noch dazu, der ist Krankenpfleger, der Mann, ne?
Ey, also auch der ist ein guter Typ, ist wahrscheinlich ein guter Typ. Aber sein, also sagen wir mal so, sein Content war ja eher, belächelt und auch von den ein oder anderen einfach fraglich, weil er schon auch so ein bisschen dieses ganze Fan-Dings und Ultra-Dings ins Lächerliche gezogen hat. Soll jetzt hier aber gar nichts zur Sache tun, dass der jetzt einfach einen Malle-Song hat, da mittlerweile im Megapark auf der Bühne steht und kurz davor ist eben den EM-Song 2024, also den inoffiziellen EM-Song 2024 zu haben. Das ist auch schon wieder eine geile Story.
Ja, absolut, absolut. Und er hat es auch geschafft und das zieht ja auch einfach überall hin. Ne? So, niemand kann sich davor retten. Mir wurde heute Morgen in einem Call noch gesagt, so, yo, wir müssen auch echt schauen, dass wir dieses Bürotechnik noch irgendwo mitkriegen. Ich so, yo, aber wo müssen wir uns denn darum kümmern, Bruder? Das ist schon überall. Ja, in deiner Bubble vielleicht, aber das ist noch nicht überall angekommen. Ich so, Meister, in welcher Bubble soll ich denn leben? Die Bubble heißt Deutschland und die ist auf Mallorca erweitert. So, der Mann steht im Megapark auf der Bühne, bei Rock am Ring ist irgendjemand am Klavier und stimmt da, Bürotechnik ist kein Verbrechen an. Das ist ein fucking Riesending geworden und es ist auch okay, Mann. Also ich kann die kritischen Stimmen dagegen verstehen, in Anführungsstrichen, weil die dann alle sagen, yo, ihr singt alle Pyrotechnik, ist kein Verbrechen, aber wo ist denn eure Pyro? Und wenn dann tatsächlich Bengalos gezündet werden, dann sind es doch wieder die Ersten, die dagegen stimmen oder ihr seid hier für Deutschland und für den DFB, aber stimmt Pyrotechnik an, der DFB steht doch gar nicht dafür, ja, bla bla bla, darum geht's doch gar nicht, Leute. Also wirklich, es ist so einfach witzig und geil, dass wir das zusammen singen können und dass man dabei eine gute Zeit hat und ja, GG's an den Balkon-Ultra, er hat es durchgezogen, so das Ding melkt er jetzt auch, aber ey, das hat er sich verdient, das hat er sich absolut verdient.
Sie, gut, dann machen wir auch Deckel auf Beachvolleyball. Ja. Und man könnte auch sagen, dass ich, also du hast hier auf jeden Fall schon mal, ich glaube, 20 Euro verdient, weil Zverev Finale gespielt hat. Zverev hätte sich auch mal einfach seinen ersten Grand Slam verdient gehabt.
Also auch da, ne, von dem Spiel habe ich nichts mitbekommen, weil parallel war Champions League Finale, deswegen konnte ich da nichts gucken, aber ey, alles, was du da in Resonanz kriegst und was du ja auch im Vorfeld schon gekriegt hast, Zverev spielt sein bestes Tennis. Zverev ist auf einem Niveau, wo er jetzt ernsthaft mal an der Weltspitze anklopfen kann. Der geht an vier Gesetze in dieses Turnier rein und kommt ins Finale so, und hat dabei halt auch echt ein paar Namen aus dem Weg geräumt. Ne? Wenn da irgendjemand sagt, leichter Weg, das hatten wir letzte Woche schon, das brauchen wir nicht nochmal wieder auseinanderklamüsern. Ja, er geht Djokovic aus dem Weg aufgrund von einer Verletzung, aber Junge, so ist es halt. Manchmal brauchst du dann halt in dem einen Spiel halt auch ein bisschen mehr Matchglück. Aber wie gesagt, auf das Finale habe ich keinen Read, aber auch da war der Konsens ja, ey, mit ein bisschen mehr Glück, mit ein bisschen clevereren Entscheidungen gewinnt er das Ding und trifft jetzt aber halt auch so eine Entscheidung, yo, ich bin noch nicht bereit, jetzt wieder auf den Rasen zu gehen, deswegen setze ich Stuttgart aus. So, der ist halt schon auch wirklich auf einem Niveau unterwegs, wo man sagt, ja, er ist auf dem Weg, sich an der Weltspitze zu etablieren und da wird es allmählich auch mal Zeit. Er hat sein Grand Slam-Finale bekommen und ich bin mir auch sehr sicher, bald folgt der Titel. Vielleicht nicht in diesem Jahr, aber innerhalb, also bis Dezember 25 wird Alex Zverev einen Grand Slam gewonnen haben.
Ja, fühle ich mich auch nicht so confident, da jetzt dagegen zu wetten. Und das sind dann schon ein, zwei Chancen. Ich habe das Spiel natürlich auch nicht gesehen, weil nebenher noch GBT lief. Ich habe mir im Nachhinein nochmal eine Extended Highlight-Version reingezogen und dann natürlich eben diese Szene, wo du auch auf Social Media quasi ja nicht trauen vorbeigekommen bist. Warum jetzt nochmal spielen wir da ohne Hawkeye? Also.
Ja, also das ist halt dieses Ding mit auf Sand, ne? Weil du auf Sand einen Abdruck hast und deswegen muss der Schiri dann runterkommen. Aber ja, also generell, das ist ja auch noch der nächste Punkt, warum Tennis einfach nervt zu gucken. Du hast in jedem Turnier dann wieder andere Regeln und dann wird hier mal ein Tiebreak gespielt, da mal ein Champions-Tiebreak und dann hast du hier die Challenge-Regel und da die nächste. So, das ist halt einfach super nervig und keiner blickt da durch. Das kann mir doch keiner erzählen. Und also da dann halt zu sagen, vor allem, es gibt ja diese Hawkeye-Bilder. So, das verstehe ich halt nicht.
Sie werden doch eingefangen. Du hast die Bilder und nimmst sie nicht.
Ja, weil da ein
Abdruck ist. Wenn du jetzt sagst, ey, du hast da keine Technik oder so dafür, oder du sagst, ey, gut, Mann, das ist halt so in Frankreich oder bei den French Open, das ist jetzt hier so ein traditionelles Turnier und da machen wir das einfach nicht und dann gibt's die Bilder auch gar nicht. Gut, ist eine scheiß Meinung, aber dann ist es halt so. Aber du hast die Technik da und die Technik wird im Fernsehen verwendet. Ich find's auch geil. Also die Szene ist ja quasi so, die wussten sofort, dass der Schiri Scheiße gebaut hat und haben das Fernsehbild ja dann auch erst so eine Minute später gezeigt.
Ja.
Aber das kannst du nicht bringen. Es geht um so viel Prestige, es geht auch einfach um unfassbar viel Kohle und es geht für die beiden ja auch, gerade für Zverev, man, ein Grand Slam ist das höchste der Gefühle und der hat das jetzt noch nicht. Und für mich ist das natürlich, Leute spielen das jetzt runter und sagen, ja gut, der hatte ja im Nachhinein noch Chance zu breaken, bla 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 bla. Mann, das ist eine spielentscheidende Szene. Natürlich. Es ist ein Riesenunterschied, ob es 2-2 oder 3-1 steht. Ja. Und deswegen, ey, super, super bitter. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man diese, also warum man sich dann nicht einfach der Möglichkeiten auch annimmt, wenn sie eh da sind, wenn man die Challenge dann hier einfach zulässt. Aber gut, das werden irgendwelche schlauen, reichen Leute entscheiden. Für Zverev war es unfassbar bitter. Ich finde, er hat überragend gespielt. Er hat Alcaraz das Leben unfassbar schwer gemacht.
Und Alcaraz auf Sand ist ja auch nochmal eine Sache.
Wollte gerade sagen.
Also das ist sein Belag. Ja. Also Zverev hat ja in Rom, glaube ich, auf Sand vorher gewonnen. Und dann spielt er da bei Roland Garros auf jeden Fall richtig einen auf. Wir beschweren uns ja immer über diese Schiedsrichter-Thematik im Fußball, ne? Aber also die letzten Wochen, was ich auf Social Media reingespielt bekomme, der Tennis hat ja ein krankes Schiedsrichterproblem. Also da kriegst du ja bei jedem dritten Spiel irgendwie mal so ein richtig dickes Ding rein. Wir beschweren uns, wie gesagt, viel im Fußball, aber da müssen wir die anderen Sportarten auch nicht rausnehmen. So gibt die ein oder andere Entscheidung in der NFL, wo man sich fragt, die FIA brauchen wir da gar nicht zu erwähnen. Und beim Tennis, das ist auch schon echt heftig, was da passiert.
Was ich aber auch wirklich nicht verstehe, weil also vielleicht denke ich da jetzt auch falsch drüber, für mich muss ein Tennisschiedsrichter eigentlich nicht so viel machen. Also nein. Der hat viele Hilfsmittel und im Zweifel weiß eh jeder, was passiert. Aber gut, ja. Die schaffen es dann trotzdem irgendwie immer wieder, die falschen Entscheidungen zu treffen.
Ja, hatte ich auch so ein Video gesehen von Nadal. Ich weiß nicht gegen wen, aber da hatte Nadal einen Gegner, war jetzt nicht bei diesem Spiel, oder bei den French Open. Aber da hat er einen Gegner, der halt immer, wenn Nadal sich fertig macht, einmal mit dem Tennisschläger auf den Boden kloppt. Und er bringt Nadal halt raus. Und irgendwann dann Nadal so, yo, sag mal, willst du das eigentlich das ganze Spiel lang durchziehen, dass immer, wenn ich mich auf den Aufschlag vorbereite, du dann hier mich einmal rausbringst? So, was ist denn das? Das ist doch unsportlich. Und der Schiri dazu Nadal, Rafa, he's been doing that the whole game. Ja, Bruder, machst du das besser? Das ist doch trotzdem scheiß unsportlich. Ja, Rafa, ich hab's das ganze Spiel nicht gepfiffen, weil ich zu dumm war. Ich kann damit jetzt nicht anfangen. So, was ist denn das? Also, da wirklich, da passieren echt fragwürdige Dinge im Tennis. Das muss man ja wirklich auch mal so benennen.
Ja. Vor allem, also eigentlich musst du ja, also nochmal, eigentlich ist ja die Frage, warum? Also warum und wie kann das passieren? Vor allem Tennis ist ja auch nicht irgendwie so eine Minisportart, wo das dann keine Wellen schlägt, wo du das dann irgendwie weglächeln könntest, sondern darüber wird ja geredet und da wird ja auch sicherlich in der Tennisbubble noch viel, viel mehr drüber geredet, weil wenn wir beiden Fatzkes, die eigentlich nicht so viel mit Tennis am Hut haben, das jetzt schon mitbekommen.
Tennis am Hut, Alter, ja.
Weil wir haben nichts damit am Hut und trotzdem ist unser Algorithmus irgendwie voll von wirklich bodenlosen Fehlentscheidungen, wo du als Außenstehender, der wirklich, ey, ich hatte vielleicht das letzte Mal, als ich 12 war im Sommercamp, einen Tennisschläger in der Hand gehabt. Ja. Ey, du siehst als Außenstehender, dass da alles falsch läuft auf diesem Feld und du wunderst dich einfach so, hä, warum, also mach dir doch das Leben nicht so schwer, du siehst doch auch, dass du gerade einen Riesenfehler machst.
Das ist schon wirklich irre und also geht ja auch häufig darum, okay, im Fußball, wenn ein Schiri dann auch mal einen Fehler eingesteht, das ist was Geiles, sich da dann danach ans Mikro zu stellen und zu sagen, yo, war nicht richtig, aber im Tennis scheint das denen noch nicht ganz so gut zu gelingen, aber naja. So ist es. GGs an Sascha. Geiles Turnier gespielt, hat Bock gemacht, dabei zuzugucken. Und entsprechend freuen wir uns auf alles, was da kommt. Da wird ja auch noch so ein kleines Turnierchen im Juli und August gespielt, das er ja schon mal gewonnen hat. So, entsprechend hoffen wir mal, dass er mit einem positiveren Gefühl aus Frankreich rausfahren kann, wenn es dann noch ein bisschen wärmer im August ist. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ich war das Wochenende ja auch noch bei einem kleinen Handballturnierchen in Köln unterwegs. Also, muss man ja auch sagen, es war das zweitgrößte Champions-League-Finale, was du kriegst, ne? Und dann kriegen wir da eine Sideline-Position. Ich verstehe es nicht, wie das passiert ist, aber es ist geil. Also, wir waren wieder mit der EHF beim Truck Scout 24, EHF Final Four 2024 unterwegs und haben da aus Köln ein bisschen berichtet und diesmal Vor- und Nachberichterstattung in Hochformat gemacht. Grundsätzlich, geiles Prinzip, hat echt viel Bock gemacht und sportlich war halt auch wieder eine Menge los, ne? Also müssen wir jetzt auch nicht in die Tiefe gehen, dafür ist das hier auch kein Handball-Podcast, aber Mikkel Hansen wird dem einen oder anderen ja auch ein Begriff sein, der sich mal ein bisschen mit Sport beschäftigt hat und der Mann ist abgetreten, der Mann ist von der höchsten Bühne abgetreten, hat jetzt nochmal einmal die Olympischen Spiele und danach ist Karriereende und steht dann im Champions-League-Finale, wo wir ein Final Four hatten, wo mit Kiel und Magdeburg auch zwei deutsche Mannschaften dabei waren. Beide schaffen es nicht ins Finale und dann hast du am Ende Barca gegen Aalborg. War ein bisschen aus stimmungstechnischer Sicht ein ungünstiges Ding. aber dann ist es wirklich ein geisteskrank enges Finale. Es steht 31-30 und die Zeit ist vorbei. Aber es gibt einen Freiwurf. Und Mikkel Hansen kriegt den Ball in die Hand. Bruder, habe ich gezittert. Bruder, habe ich es mir gewünscht. Und ich saß neben einem Radiokommentator, der ist auch komplett ausgerastet, als Hansen dann den Ball geworfen hat. Und dann schmettert er das Ding an die Latte. Komm, gönn doch diese 5 Zentimeter. Was wäre das gewesen? Und so war es halt der letzte Wurf einer epischen Clubkarriere, die auf ewig unvergoldet bleiben wird, weil Mikkel Hansen hat diese Champions League nie gewonnen. Da dürften Hater auch mal fragen, okay, warum wechselst du dann zu PSG? Die sind halt auch ein bisschen verflucht, was Champions League-Titel angeht. Aber ja, eine epische Karriere, die mit einem epischen Wurf zu Ende geht, der noch epischer hätte werden können. Aber war ein geiles Wochenende. Also es ist am Ende schon eins der größten Events, die du auf dieser Welt bekommst. Und da halt wirklich am Seitenrand zu stehen und die besten Handballer der Welt zu interviewen, das macht schon eine ganze Menge Spaß. Und da werde ich ewig dankbar drum sein.
Nö, das glaube ich. Also habe natürlich nichts mitbekommen sportlich von dem, von dem Wochenende, aber bei dir ja immer ein, zwei Mal in der Story gesehen. Das sah schon alles sehr cool aus. Vor allem dann auch immer so dieses... Also... Ich feiere schon diese Final Four Wochenenden. Ich glaube, dass du da dann auch, also da macht der Handball schon viel richtig. Wenn du da jetzt nur irgendwie das Finale irgendwie, und dann wäre es ja auch in Anführungszeichen nur Aalborg gegen Barcelona, womit der normale Deutsche jetzt einfach nicht so viel anfangen kann. Aber dadurch, dass du da eben so ein Wochenende hast und dann auch ein Wochenende komplett das Spotlight auf dieses Event und auf diese Sportart legst, das ist schon, einfach geil. Und ey, also immer noch ein maximales Privileg, dass wir da oder dass du da in deinem Alter eben so eine Rolle einnehmen darfst.
Ja. 100%. Dann vielleicht nochmal einmal ein sehr, sehr positiv gemeintes Shoutout an Dika Mem, der Barcelona zum Champions League-Titel kapitäniert, also der als Captain sein Team dahin führt und den Titel in die Höhe reckt und sofort in Tränen ausbricht. Er ist dann leider erst auch hinterher rausgekommen, dass er letzte Woche eine familiäre Tragödie erlebt hat und da einen nahestehenden Menschen verloren hat, seine 17-jährige Schwester, und hat sich dann aber trotzdem entschieden zu sagen, nee, komm, es muss irgendwie weitergehen, und hat diesen Champions-League-Titel dann ihr gewidmet. Also ein unfassbar starker Typ, der in einer sehr führenden Rolle auch als Kapitän da vorangegangen ist und wirklich mit jeder Faser seines Körpers darum gekämpft hat. Und da habe ich maximalen Respekt davor. Das verlangt einem viel ab, sich dann in einer so schwierigen Zeit dahin zu stellen und zu sagen, okay, wir machen es jetzt für sie, wir machen es für meine Schwester, und ihr gehört dieser Champions-League-Titel. So, da ist das schon eine tragische Geschichte dieses Wochenends, aber Dika Mem hat meinen größten Respekt verdient und dann auch als Kapitän seinen ersten Champions-League-Titel gewonnen. Von daher, es hätte auch schlimmer enden können, so für diese sportliche Storyline. Also am Ende, ob dann Aalborg gewinnt mit Mikkel Hansen oder Dika Mem mit dieser Geschichte mit Barcelona, das ist schon alles in Ordnung so.
Gut, ja, jetzt hast du mir die Überleitung nicht einfacher gemacht. Entschuldigung. Aber, ja gut. Wir machen noch nicht mehr lang. Wir machen einmal noch kurzen Abblitz vom NBA. NBA-Trubel, der noch nie so wirklich angekommen ist. Man ist in Finals und es ist an sich auch ein geiles Matchup, aber die Celtics sind wahrscheinlich einfach zu gut. Also führen 2-0 in der Serie gegen die Mavs. Ja, es geht jetzt zurück nach Dallas. Heute Nacht ist Spiel Nummer 3. Ich habe immer noch so ein kleines Rendezvous offen. Ob das heute Nacht stattfindet, muss ich mal gucken. Oder ob wir das vielleicht also auch nochmal...
Das soll dann schon heute... Ja gut, also viel länger brauchst du nicht warten, weil nach Samstag
ist das Ding... Das ist halt das Ding, ne? Also das ist auch so ein bisschen der Konsens. Lohnt es sich oder dürfen wir überhaupt warten? Oder ist das jetzt wirklich eher so ein schnelles Ding? Auf der anderen Seite, wenn die Serie vielleicht nochmal in andere Fahrwasser kommt und wenn da vielleicht auch nochmal irgendwie neuer Schwung reinkommen sollte, dann passiert es ja, dann muss es heute Nacht passieren. Ja. Weil ich kann jetzt wieder die Statistik predigen 3-0, dann gewinnst du die Serie. Das passiert sonst in der NBA nicht, dass du ein 3-0 noch rumdrehst. Ja. Deswegen, die Mavs müssen heute, bei den Celtics ist es noch so ein bisschen spannend, Porzingis, deren bis dato zweitbester Spieler, ist wahrscheinlich verletzt, ist vielleicht verletzt, also bei dem ist es wirklich ein Day-to-Day-Action. Ob der spielen kann, für mich steht und fällt da vieles damit. Wenn er dabei ist, dann sehe ich keinen Weg, dass die Mavs da irgendwie zurückkommen. Kyrie Irving spielt bis dato wirklich bodenlose Finals. Der hat probiert, irgendwie so ein bisschen seinen Dreier wiederzufinden, hat das nicht geschafft. Und deswegen ist es aktuell auf Dallas Seite viel Luka Doncic, aber wenig Team. Und das reicht dann nicht. Und dann sind die Celtics einfach besser. Und deswegen glaube ich auch, dass ich wahrscheinlich heute Nacht gucken muss, weil ich nicht mehr so viele Möglichkeiten dafür sonst bekomme.
Ich fürchte auch. Aber also das ist ja aber auch so ein bisschen das Ding, heute oder nie. So, wenn du dann siehst, okay, die sind im vierten Viertel schon mit 30 Punkten abgeschlagen, ja, dann kannst du auch den Fernseher ausmachen und pennen gehen und kannst die NBA für diese Saison begraben. So, dann wird es das gewesen sein. Und dann ist heute aber eigentlich auch ein gutes Ding zum Gucken. Also morgen ist leider bei mir ein sehr, sehr voller Tag und generell Schlaf dieser Tage eh wichtig, weil davon wird es in den kommenden Wochen gar nicht mehr so viel geben. Wäre aber schon ein Ding, so, wenn die Voraussetzungen gepasst hätten, hätte ich mir das heute schon noch gegeben. Also ich glaube, das ist kein allzu schlechtes Ding, um da zu sagen, yo, heute kann es nochmal passieren und die Mavs dann jetzt halt auch zu Hause. Warum denn nicht? Also warum kann es da nicht vielleicht auch mal funktionieren? Und vielleicht hat Luca ja heute eine magische Nacht und wirft 50 Punkte. So, und dann erlebst du ein historisches Spiel im Game 3. Das macht die Serie nochmal auf. Ja, und dann bist du wenigstens bei dem einspannenden Spiel dabei gewesen, wenn das Ding am Ende 4-1 ausgeht.
Ja, schauen wir mal. Was bei mir halt immer noch mitschwingt, ist, ich bin halt für niemanden. Das finde ich halt kacke. Ja. Weißt du, ich würde das dann einfach nur als NBA-Fan schauen, aber ich finde, so ein Spiel muss ja dann. Also mir fällt es extrem schwer für die Celtics zu sein und mir fällt es extrem schwer für die Mavs zu sein. Das macht's. Ja. Und deswegen fällt es mir extrem schwer, dafür heute Nacht quasi aufzubleiben. Und also natürlich werde ich jetzt die nächsten Wochen nicht mit dir irgendwie durch die Republik reisen, aber ich will ja auch. Also eine gute EM haben, weißt du, und dann da jetzt quasi schon mal, weil du schmeißt ja deinen Donnerstag weg und Freitag geht's dann los und da will ich ja auf jeden Fall auch dann irgendwie ein geiles Wochenende haben. Deswegen mal gucken. Ich berichte euch dann nächste Woche mehr, ob ich mir die Nacht zum Tag gemacht habe oder ob ich dann einfach pennen gegangen bin und dann sind wir auch schlauer, ob die Serie schon durch ist oder ob es noch ein bisschen weitergeht, dann sind wir auch schlauer, ob Deutschland erfolgreich in die EM gestartet ist, dann sind wir auch schlauer, was passiert sonst noch so? Nö, ansonsten ist nicht so viel los, aber ist auch okay.
Ja, ich bin gespannt, ob wir auch schlauer werden in den kommenden 5 Minuten, ob Martin 6 Kölsch vorbereitet hat, auf die ich ihn letzte Woche hingewiesen habe, dass er die vergessen hat. Letzte Woche wäre ein sehr, sehr guter Zeitpunkt gewesen, weil man durchaus über die NBA-Serie hätte reden können, weil man über die Formel 1 hätte reden können, weil man über die EM hätte reden können, weil man über die Champions League hätte reden können, weil man über die GBT in Bremen hätte reden können. Da ist schon viel rausgefallen, Mann. Also jetzt diese Woche zu starten und da scheine ich ihn auch gerade tatsächlich mit zu überfordern, aber das ist okay, weil du so nah dran warst wie lange nicht mehr. Also du hattest wirklich sehr, sehr gute Kölsch. Ich glaube, 5 hatten wir tatsächlich schon
mal. Ja, aber die Art und Weise, am Ende ist es dieser eine Kackelfmeter von Union Berlin und du bohrst nochmal rein in die Runde, in die Wunde. Es wäre passiert, es wäre in Folge dann 82 wäre es das erste Mal passiert, die 6 Kölsch wären aufgegangen.
Ja, das ist definitiv so. Also du hast Union in die Relegation getippt, aber am Ende verschießt Union 11 Meter, aber macht den Nachschuss rein und derjenige ist es dann, der Union gerettet hat, der Mainz in die Relegation, nee, warte, Bochum hat Relegation, der Bochum in die Relegation geschickt hat. Und aber ansonsten war da viel Gutes dabei. Vor allem also GGs an deinen Take, den du nochmal nachberichtigt hast, dass du gesagt hast, nee, im Euroleague-Finale wird die Leverkusener Serie reißen.
Vor allem, also und auch im Nachhinein, ich fand, der Union-Take war ja schon Hot-Take. Also es wäre einfacher gewesen, Bochum zu sagen. Und
ja, also
Bochum, oder wahrscheinlich hätte man Mainz gesagt. Mainz gesagt.
Wären die beiden Takes gewesen, wo man vielleicht drauf gegangen wäre. Aber ja, also Bochum war hart zu predikten.
Naja, sei es drum. Ich habe dir schon geschrieben, ich mag Union jetzt noch weniger. Sie stehen bei mir jetzt wirklich nur noch so ein paar Prozentpunkte über RB Leipzig. Und ja. Die 6 Kölsch, du wirst dann gut. Wir machen jetzt leider keine mehr, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Du bekommst im Juli frische Kölsch und dann bekommst du die Möglichkeit nachzuziehen. Ich bin jetzt erstmal wieder in der Leading Role, was die ewige Legacy der 6 Kölsch angeht. Da musst du erstmal
rankommen. Das ist okay. Das ist okay. Und dann schauen wir auch mal, wie es weitergeht hier in unserem Podcast, weil EM geht jetzt los und wir haben uns da die Pistole auf die Brust gesetzt. Aber ja, doch, können wir schon auch verraten. Ich habe dem Felix dann nämlich auch die Pistole auf die Brust gesetzt. Ich habe ja dann auch einen zweiten Podcast, der sich nur um Fußball dreht. Und da werden wir wahrscheinlich eine Symbiose über die Europameisterschaft dann auch herstellen. Was ja auch nicht so verkehrt ist, so wenn der eine dann mal nicht kann, weil also 7 Episoden respektive vielleicht sogar eine 8., was auch immer, über 4 Wochen zu verteilen, das ist ja schon auch ein großer Workload und entsprechend ist es auch nicht so dramatisch, wenn dann mal einer fehlt, aber EM-Podcast wird kommen, freuen wir uns drauf und vor allem ich hab einfach Bock auf die EM, so Jetzt zählt's. So, jetzt geht's los. Und jetzt müssen wir kämpfen. Jetzt müssen wir zusammenstehen. Und jetzt müssen wir Europameister werden.
Gut, machen wir so. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss.